Wir haben alle irgendwelche Spuren, die wir im Dritten Reich finden können.
Jetzt mütterlicherseits, die Firmen hatten beide Industriebetriebe.
Da würde ich schon warten.
Genau, und war auch so.
Warum hast du dich für den Titel German Guild entschieden?
Dementsprechend war mein Opa halt einfacher Wehrmachtssoldat. Mhm. Er hat in seinen Briefen sehr deutlich sichtbar, dass er es nicht gerne getan hat. Also da standen auch so Sätze wie, ich wünsche niemandem, dass er Soldat spielen muss.
Also wenn unsere Eltern sich nicht getraut zu fragen haben, dann gibt es dafür ja auch einen Grund.
Willkommen zu einer neuen Folge von Mein Leben und ich. Ich bin Farina Kiemse und es gibt Dinge, die sind nicht vorbei, nur weil die Zeit vergangen ist. Heute sprechen wir über Schuld, Verantwortung und das Wegschauen, was deutlich bequemer ist, als das Hinzuschauen. Mit mir am Tisch sitzen meine Kollegin Katharina Render und Laura Krimmer aus dem Ressort Leben und Gesellschaft und unser Gast Thilo Mischke, der hingeschaut hat, und zwar in seiner neuen Doku German Guild. Thilo, du bist Journalist, Moderator und Autor. Und du hast dich an ein Thema gewagt, das wirklich sehr, sehr persönlich wurde. Wie kam es zu der Idee, diese Doku umzusetzen und warum war dir das so wichtig?
Weil du hast es gleich gesagt, nämlich weil es sehr persönlich ist. Und ich finde, die eigene Geschichte ist nicht so persönlich, wenn wir in die Geschichte dieses Landes gucken. Weil es betrifft uns alle. Und wie kann es dann nur mich betreffen? Wir haben alle damit zu tun. Wir haben alle irgendwelche Spuren, die wir im Dritten Reich finden können und können dort reingucken und Schlüsse daraus ziehen. Und deswegen wollte ich das machen. Und zwar schon immer. Also ich hatte schon immer Lust auf diese Geschichte. Und es hat lange gedauert, bis ich sie machen konnte. Jetzt konnte ich sie machen.
Und mit was für Gefühlen bist du da so drangegangen?
Vor allen Dingen mit dem Gefühl der Neugierde. Also ich habe da so auch gar keine, also ich habe keine Angst oder Furcht gehabt vor dem, was ich rausbekomme, weil, und ich betone das so, das hat mich nämlich sehr überrascht, denn viele Menschen, die ich gefragt habe, ob sie mitmachen wollen oder wenn man so darüber geredet hat, über das Projekt, war oft so, was, darauf hast du Lust, da möchtest du hingucken, hast du da keinen Schiss? Und ich hatte dieses Gefühl einfach nie. Ich habe so, was soll denn passieren? Also selbst wenn das Schlimmste der Schlimmsten rauskommt, so, da ist ja gut, wenn es rauskommt, dann reden wir wenigstens drüber. Also mich selber wird es ja nicht betreffen. Außer, dass ich die Verantwortung übernehmen kann und denen sagen kann, ey, lass uns das doch als Beispiel nehmen dafür, dass sich sowas nicht wiederholt.
Und ohne jetzt zu spoilern, was so richtig passiert ist, aber hast du mit dem Ausgang gerechnet?
Ich habe nicht damit gerechnet, ich finde, ein bisschen spoilern kann man, also ich habe nicht damit gerechnet, dass ich so viel über meinen Urgroßvater herausfinden werde und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass es mich so unangenehm berührt. Das ist sozusagen, ich widerspreche mir gerade selber, ich war dann einfach unangenehm berührt durch die Tätigkeit meines Urgroßvaters, aber habe eben auch gemerkt, durch das Leben meiner Oma und das Leben, das sie versucht hat zu leben, wie generationsübergreifend dieser Wunsch danach ist, es besser zu machen. Und das fand ich dann, das war wie so ein Ausgleich. Damit war es irgendwie erträglich.
Ich finde, letztes Jahr war ich in Auschwitz und das war ein Wochenendausflug mit Freunden, der diesmal halt keinen Spaß gemacht hat, aber einfach super wichtig war, hinzuschauen. Und ein Kumpel, mit dem ich da war, die haben das in der Schule damals schon gemacht. Das habe ich zum Beispiel nicht gehabt. Und damals hatte er halt gar keinen Bock darauf. Und das war diesmal halt ganz anders, das, als er dann da war, weil es wirklich halt aus Eigeninitiative war. Und ich fand, es war so wichtig, da zu sein. Und gleichzeitig war es so schwer. Also ich stand da mehrmals und musste weinen, weil diese da zu sein, es war so erdrückend, in der Gaskammer zu stehen, oder ich erinnere mich an einen Raum, wo an den Wänden, an so einen Gang voller Schuhe, und das war ein Ausmaß, was man sich nicht vorstellen kann und aber dann durch eben diese Realität vorstellen muss und Informationen bekommt, die ich vorher auch in der Schule so gar nicht so richtig wahrgenommen habe. Also dass allein die Gaskammer zum Beispiel, dass das ja gar nicht Gas war, was da eingeströmt ist, sondern halt ein, also Zyklon B zum Beispiel, das ist ja ein Ungeziefergift war, was halt mit Luft reagiert hat, mit heißer Luft und gar nicht wirklich Gas war. Und das waren alles Informationen, die ich gar nicht so richtig auf dem Schirm hatte und dann da halt gelernt habe. Und es war einfach, also wirklich richtig doll schwer auszuhalten. Und ich fand das in deiner Doku teilweise auch schwer hinzugucken, weil es mich auch so wütend gemacht hat und irgendwie so ohnmächtig. Wie war das dann für dich, als du das gedreht hast und eben halt auch mit bestimmten Aussagen konfrontiert worden bist, mit bestimmten Bildern?
Mir war das, ich finde es gut, dass du das Beispiel Auschwitz nennst, weil das ist auch so ein deutscher Reflex, dass man, ich muss so, also ich auf gar keinen Fall kritisch sehe ich das, nach Auschwitz zu gehen, in ein anderes Land zu gehen, mit dieser unglaublichen Industrialisierung des Mordens irgendwie umzugehen, aber dabei vergisst man den Blick in die zu den eigenen Nachbarn. Was ist hier passiert? Also man hätte auch nach Ravensbrück gehen können oder nach Sachsenhausen oder Dachau. Also man hätte auch hier gucken können und da hätte man wahrscheinlich auch nochmal spüren können, wie es ist, wenn das eigene Umfeld sich an diesem Mord und der Verfolgung beteiligt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch der Versuch dieser Doku gewesen. Und das war auch dieses Gefühl, was dann auch so unangenehm wurde, wenn dir bewusst wird, nee, es ist alles viel näher. Es ist eben nicht irgendwie Wannsee-Konferenz, sondern es ist einfach irgendwie der eigene Urgroßvater, der eben an diesem Morden sich zumindest ideologisch, das weiß ich bis jetzt, beteiligt hat. So, und das ist fand ich, glaube ich, das müssen wir aushalten. Ich finde, das müssen wir echt aushalten.
Total. So. Den Moment hatte ich tatsächlich gerade eben noch in der Maske, als ich mit der Maske darüber gesprochen habe, was wir gleich vorhaben und sie auch erzählt hat, dass eben die waren in Sachsenhausen, beziehungsweise Großeltern haben wohnen in Sachsenhausen und im Garten steht eine Mauer von einem KZ und dass sie dann dementsprechend die Großeltern angesprochen haben und die gesagt haben, dass sie halt manchmal im die Wäsche nicht aufhängen konnten, weil so viel Asche geflogen ist.
Ja.
Und dass sie das aber halt gar nicht so wirklich wahrhaben wollten, was wirklich da passiert ist und was für eine Art von Asche das halt war.
Also ich finde, also mein Großvater auf der anderen Seite war inhaftiert in Sachsenhausen und deswegen habe ich auch einen Bezug zu diesem Konzentrationslager. Und ich finde es zum Beispiel bizarr bis heute, dass dann in Sachsenhausen jetzt die aktuellen Polizisten ausgebildet werden. Also dass in diesen Kasernengebäuden jetzt eben die Polizeiausbildungsschule ist. Ich finde es total bizarr, dass in Dachau als Beispiel, also bei München, eben ein Supermarkt daneben gebaut wird. Also so, das zeigt eben auch, die Gegenwart zeigt, wie wir mit unserer eigenen Geschichte umgehen. Und wir denken, glaube ich, immer alle, wir machen das alle total richtig. Und ich glaube, wir sind als Gesellschaft und als Land weit vorne mit dem, wie man mit der eigenen Schuld umgeht. Also wenn man zum Beispiel nach Japan oder China oder in die USA guckt. Aber so richtig auf geht's ja nicht, wie wir aktuell ja auch sehen können.
Mhm. Wie ist das bei euch? Wie wurde euch die Geschichte näher gebracht?
Also ich finde, meine ganze Familie hat da sehr viel richtig gemacht. Meine Eltern, ich glaube, ich war so 10, 11, sind mit mir sehr früh nach Mauthausen gefahren und haben da auch wirklich keinen Kinderfilter drüber gelegt. Und danach weiß ich, dass mich das so beeindruckt, also niemand geht unbeeindruckt, egal welchen Alters, aus so einem Ort heraus. Und dann habe ich angefangen, alles zu verschlingen als Kind. Also als Hitler das rosa Kaninchenstall, Anne Frank natürlich. Meine Eltern haben mich auch immer versorgt, das Mädchenorchester von Auschwitz. Wir waren regelmäßig in der Bibliothek und ich habe mich da richtig hineingefressen in dieses Thema. Und dann war ich total erschüttert, als ich später gebabysittert habe, als ich im Ausland studiert habe bei einer deutschen Familie. Und dann hat die Mutter mir ganz empört gesagt, wie schrecklich sie das findet, dass ihr Kind jetzt in der 8. Klasse Anne Frank lesen muss und ob es jetzt nicht mal genug wäre. Und die Kinder müsste man ja so eine harte Kost nicht vorsetzen. Und ich finde, wir sehen halt gerade in den sozialen Medien die Auswüchse dieser Bildungslücke. Wenn wir in die USA gucken, da habe ich gestern ein Meme gesehen, weil ich dachte, wie kann das sein, das werde ich echt nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Einer hat geschrieben, how's ice doing und dann pretty good. Wie kann man, ungeachtet welcher politischen Couleur man ist, wie kann man über zwei tote Menschen so ein Meme verbreiten? Und wenn du dir drunter anschaust, wie viel geliked und geteilt das wurde, das entsetzt mich einfach. Und das kann man auf jedes System übersetzen. Und wir sind nur ein paar Schritte wieder weiter dahinter, wie entmenschlicht gerade alles wird. Und es ist so wichtig, dass man in diesen unangenehmen austauscht und in die Rückschau geht, um zu schauen, das darf nie wieder passieren.
Und ich finde auch, das ist total wichtig, das kann auch lustig sein. Man darf da irgendwie auch so schmerzhaft drüber lachen. Man kann das unterhaltsam finden. Also man muss nicht immer nur mit so einem Trauerflor diesem Thema sich annähern. Besonders nicht unsere Generation und unsere nachfolgende Generation. Man kann irgendwie so, also die Amerikaner haben es vorgemacht. Bestes Beispiel immer, was ich gebe, ist X-Men. Also so der Oberbösewicht Magneto lernt vor Auschwitz als Kind, was umgebracht werden soll, wo seine Kräfte herkommen, weil er so wütend ist, dass er jetzt ermordet wird von den Deutschen. Also man kann das auch einfach betrachten, man kann es komplex betrachten. Also es gibt, also finde ich, es sollte keine Scheu geben, sich damit auseinanderzusetzen, damit eben nicht sowas passiert wie in deiner Austauschfamilie, dass man sagt, also jetzt ist langsam genug und ich finde, Anne Frank sollte jetzt mein Kind in der 8. Klasse nicht lesen.
Du musst ja auch gar nicht mal die allerdrastischsten Foltermethoden, was auch immer, den Kindern schildern, aber alleine zu sagen, guck mal, das ist ein Mädchen, das ist wie du. Und das ist ja die Magie, die Anne Frank ausmacht oder warum sie so groß geworden ist. Wenn man sich das Tagebuch anguckt, da ist ja kein Grauen beschrieben. Das endet ja mit der Deportation. Und das ist so wichtig. Ich habe zum Beispiel auch die Fellpost von meinem Opa gelesen. Und der beschreibt jetzt auch nicht in Details. Natürlich sagt er, wir sind hier in Russland, ich schlafe beim Pferd, sonst erfriere ich. Der beschreibt aber jetzt auch kein kriegerisches Handeln groß, aber es sind diese kleinen Momente, in denen man sich wiederfindet und sagt, ich könnte da sein. Das könnte mein Partner sein, den ich gerade 1942 geheiratet habe und jetzt schreibt er mir so sehnsuchtsvolle Briefe aus der Ferne. Das hat mich am allermeisten berührt. So, mein Opa hat immer, meine liebe gute Walli, hat er als Anrede geschrieben und dann immer unter jedem Brief auf Wiedersehen, aber wann und dann 3 Fragezeichen. Und dieses einfach, so eine Floskel, die man heute so sagt, auf Wiedersehen, welche Bedeutung die in so einem Moment erlangt hat damals, das reicht ja schon, um sich damit auseinanderzusetzen. Mit der
Hast du mit deinem Opa dann auch über die Verbrechen der Wehrmacht gesprochen? Oder?
Dieser Opa ist leider gestorben, 3 Monate bevor ich geboren bin. Aber ich habe seine ganze Feldpost gelesen und meine Familie ist nachgewiesenermaßen, war nicht in der Partei. Sein Vater ist totgefoltert worden. Ich habe den auch im Nachhinein dachte ich auch so, okay, ich habe das immer so geglaubt, was sie mir erzählt haben. Ne? Ich habe dann aber auch in den Archiven nachgeguckt, das ist jetzt auch alles belegt. Er war in der Zentrumspartei und ist dann von der Gestapo totgefoltert worden. Dementsprechend war mein Opa halt einfacher Wehrmachtssoldat. Mhm. Ich konnte nicht mehr fragen, was er tun musste. Aber er hat in seinen Briefen sehr deutlich sichtbar, dass er es nicht gerne getan hat. Also da standen auch so Sätze wie, ich wünsche niemandem, dass er Soldat spielen muss. Ja, das hat mich sehr, sehr berührt. Und der andere Opa sollte mit 18, 45 kurz vor Schluss eingezogen werden, ist dann desertiert und hat dann 3 Monate lang, ist vom Zug hinten runtergesprungen und wurde dann 3 Monate im Heu versteckt. Wir hatten einen Bauernhof zu Hause. Und dann, ja, also alleine die Ängste, die sie beschrieben haben, wie sie das gemacht haben, nachts ihn dann mit Essen zu versorgen, wie sie den so ein einigermaßen stabiles Loch da gebaut haben. Ja, das war, ist wichtig zu wissen. Also auch, wenn es eine Geschichte ist, wo man sagt, ja, das waren jetzt nicht die reinen Hände, in die ich mich später gekuschelt habe als Enkelkind. Aber trotzdem, man muss es wissen, weil man muss wissen, dass diese Menschen, die mich geliebt haben, die ich geliebt habe, zu Sachen fähig waren, die wir uns alle nicht mehr vorstellen wollen und wünschen.
Und das macht es, glaube ich, auch ein bisschen näher. Also weil eben dieser, ist ja schon so lange her, ist ja auch ein sehr häufig gesagter Satz, das zieht's wieder so ein bisschen näher an uns ran. Und wenn wir es eben aus dem Geschichtsbuch rausholen und eben über unsere Eltern und Großeltern reden, und ich meine, das betrifft ja auch unsere Eltern. Das sind ja ihre Eltern. Also wenn unsere Eltern sich nicht getraut zu fragen haben, dann gibt's dafür ja auch einen Grund. Und unsere Eltern haben ja das auch an uns wieder weitergegeben. Diese Scham, die Scheu, die Schuld auch. Also es ist einfach nicht vorbei. Mhm. So nervig das ist, es ist einfach nicht vorbei.
Aber Schuld fühlst du doch jetzt nicht, nachdem
Nö,
du...
aber also ich kann ich ja auch gar nicht. Also ich meine, wir können uns schuldig fühlen in der Frage, die wir uns stellen, haben wir genug gemacht, um uns darum zu kümmern, darüber zu sprechen? Das ist so die einzige Frage, die wir stellen können. Ich für meinen Teil würde sagen, ich rede die ganze Zeit darüber, habe ich so viel gestritten, mein Leben lang zu diesem Thema. Deswegen, ich würde sagen, ich habe genug darüber gesprochen. Aber zu dieses übliche, ich will hier keine Schuld übernehmen, das ist, glaube ich, auch vorbei. Es muss auch keiner. Darum geht's auch gar nicht. In dieser ganzen Debatte, jetzt 81 Jahre danach.
Uns nicht, aber wenn du einmal hörst, was so von der AfD im Bundestag, genau, da kommen ja genau diese Argumentationen.
Aber es ist ja auch, das sind ja nur so Nebelkerzen, die sie werfen, weil sie wissen, darauf steigen Leute ein. Das ist so dieses so, ja, na klar will ich keine Verantwortung mehr dafür übernehmen. Aber es ist doch so, das ist doch populistische Politik einfach und nicht gemeint. Das ist so, und so, leider, weil es nicht gemeint ist, sondern nur populistische Politik, verhaftet es auch so gut. Es funktioniert deswegen auch so gut. Weil natürlich das auch für Leute dann eben eine Erleichterung ist, wenn jemand sagt, du musst dich nicht mehr darum kümmern, du musst dich nicht mehr interessieren. Wenn eben Gauland seinen Fliegenschissspruch gemacht hat, so, dann ist es für Leute natürlich auch, glaube ich, für Menschen erleichternd, das zu hören.
Laura, wie war das denn bei dir?
Also ich habe jetzt in Vorbereitung auf die Sendung mich auch gefragt, okay, wie war das bei uns in der Familie? Und ich weiß, dass, weil jetzt mütterlicherseits die Firmen hatten beide Industriebetriebe, eine Brauerei.
Da würde ich schon weiter.
Genau, und war auch so. Ja. Also ich dachte so, oh, da frage ich jetzt mal nach. Und habe dann eben angerufen und wie das halt mit so Verwandtschaft ist, die jetzt nicht total eng ist, die siehst du halt alle 2-3 Jahre mal. Mhm. Und das war dann schon gestern jetzt nicht das angenehmste aller Gespräche, anzurufen und zu sagen, du, ja, musst auch erstmal erklären, wer ich bin. Also so lange haben wir uns gesehen.
Und eine fremde Person ruft an und möchte wissen, welche Verbrechen ihr vor 80 Jahren gemacht habt.
Aber klar, ich stelle mich ja sonst auch nie bei denen, bei Familienfesten mit meinem vollen Namen vor. Und da warst du diese Tele. Und das war schon unangenehm zu fragen, du, wie war denn das mit den Zwangsarbeitern? Und es gab auch tatsächlich Zwangsarbeiter. Und es war dann insgesamt trotzdem ein positives Gespräch, weil ich gemerkt habe, die haben das aufgearbeitet und haben mir dann auch die Dokumente sofort geschickt, dass es war.
Haben sie entschädigt?
Die Zwangsarbeiter? Hm? Nee, ich glaube, da ist ja der Standard, sie haben noch gelebt.
Wäre wahrscheinlich noch dann besser sogar noch zu entschädigen, aber.
Davon haben sie jetzt nichts gesagt. Ja. Also ich habe die Dokumente auch hier, das sind Briefe von den, das sind französische Kriegsgefangene und das auch das Gebiet wurde dann von Frankreich befreit, die dann sagen, wir wurden gut behandelt, uns ging's gut. Mhm. Natürlich immer die Frage, also aufschreiben kannst du alles, aber
ja.
Ich glaube dem Mann, der das Wort geschrieben hat, jetzt einfach mal sein Wort. Und ja, also das waren also das war jetzt in dem Fall eigentlich ein Sanitärunternehmen für Heizungen und die sind dann in die Rüstungsindustrie gekommen und haben Montagewegen für Motoren gemacht und halt richtige Nutznießer, die auch gesagt haben, es waren alles keine ideologischen krassen Nazis, weil die aus diesem ganz, ganz, ganz erzkatholischen Gebiet kommen, aber eben Nutznießer. Das Ganze, die dann mitgegangen sind.
Aber diesen Satz, den habe ich tatsächlich in der Recherche und auch in den letzten 20 Jahren, wenn ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, sehr häufig gehört. Nämlich dieses, sie waren zwar aber Nutznießer, wir wissen es am Ende nicht, ob sie es vielleicht doch waren. Und ich meine, die Frage, die Familien zum Beispiel mit Industrie sich auch immer stellen müssen, ist, was macht es mit einer Familie, wenn sie weiß, dass sie wirtschaftlich davon bis ins heutige Zeitalter partizipiert? Dass sie als Firma überlebt haben, weil sie Zwangsarbeiter hatten. Also weil Menschen unter sehr schlechten Bedingungen oder eben auch okayen Bedingungen, aber für wenig bis gar kein Geld.
Auf jeden Fall freiwillig.
Genau. Das frage ich mich immer, was das mit einem macht, wenn man weiß, mein Familienwohlhaben, das Geld meiner Familie basiert eben auf dem Leid anderer Menschen. So, das ist mal so, das kann ich als Berliner, ich komme nicht aus einer industriellen Familie. Das wäre für mich die schwerste zu beantwortende Frage, weil da reicht meiner Meinung nach, es ist nur meine Meinung, die Schuld von 43, 45, 36 bis nach heute. Das ist ja wenn diese Firmen eben davon immer noch leben können. Also,
was wäre denn dann gewesen, wenn das rausgekommen wäre in deiner Recherche, wenn das in deiner Familie der Fall gewesen wäre?
Also wenn das plötzlich rauskommt, ich bin irgendwie ein Kind von Industriellen und wir haben, ist schwer, wäre, ich hätte es glaube ich schon vorher gemerkt, wenn meine Familie plötzlich reich gewesen wäre. Mhm. Aber wenn es rausgekommen wäre, also jetzt aus meiner jetzigen Perspektive sage ich natürlich dann Verantwortung übernehmen, weil das ist dann, was du dann noch tun kannst. Also so, und die wenigsten großen Industrien in Deutschland übernehmen bis heute Verantwortung. Also wir erinnern uns alle an die Situation mit Balsen, als sie dann dieses gesagt hat, aber bei uns war das ja gar nicht so. Und dann hast du gemerkt, okay, es ist nicht richtig aufgearbeitet. Die BMW, diese ganzen großen Marken, die immer so einen Bogen drum machen, um ihre eigene Geschichte.
Auch im Privaten, die ganze Wiedergutmachungsprozesse, die Enteignungsprozesse, da hat ja in den allerseltensten Fällen jemand gesagt, ja super, hier kannst du dein Haus wieder zurückhaben, weil wir gehen dann jetzt einfach mal woanders hin, sondern das waren ja genau die Ausflüchte dann, ja, aber wir waren es doch gar nicht.
Ja, also ich habe gerade ein ganz tolles Buch gelesen von Jenny Erpenbeck, Heimsuchung, und da geht es genau darum, um so ein Haus in Brandenburg, und es wird so über 150 Jahre beobachtet, dieses Haus aus schriftstellerischer Perspektive. Und dann im Dritten Reich ist dann der Satz, ich habe von meinen jüdischen Nachbarn das Haus zur Hälfte des Preises gekauft. Musste aber, da gab es dann so eine Steuer, die man zahlen musste, wenn man jüdisches Eigentum gekauft hat, irgendwie von 9%. Und das war dann der Satz, und der ist so das steht drin. Und da merkst du, dass es eben auch nicht nur die großen Unternehmen betrifft, sondern eigentlich auch bis nach unten. Also es reicht ja bis zum Nachbarn in Berlin, der dann irgendwie einen Teppich und einen Kerzenständer sich aus der Nachbarwohnung geholt hat. Also, um deine Frage zu beantworten, aus heutiger Perspektive würde ich natürlich sofort sagen, ja, dann übernehme ich eben Verantwortung. Wenn ich jetzt plötzlich reicher industriellen Sohn oder Enkel wäre und würde dann sagen, na gut, dann wird jetzt mal Geld gezahlt. So wie es, glaube ich, auch diese eine Frau macht. Es gibt so eine Frau, die ganz viel Geld geerbt hat, einen zweistelligen Millionenbetrag.
Meinst du die Österreicherin?
Ich glaube ja, die jetzt so sagt, hier, raus mit dem Geld, ich will es für gute Zwecke spenden. Also du siehst, bis heute übernehmen da Leute Verantwortung. Ich würde jetzt mal vom Gefühl her sagen, ich wäre auch so eine Person. Könnte aber auch sein, dass ich ein reicher, verwöhnter Schnösel wäre, der keinen Bock hat, sein Geld auszugeben. Kann auch sein, aber mein der Gegenwartstilo sagt eher, Geld zahlen, um Verantwortung zu übernehmen.
Mhm. Du hast ja ungefähr 40 prominente Menschen angefragt für deine Doku.
Ich glaube sogar noch mehr.
Oder sogar noch mehr. Und es hagelte ja sehr, sehr viele Absagen.
Ja.
Und was hat das denn mit dir gemacht?
Das hat mich nicht überrascht. Also ich war überrascht, weil ich von den Prominenten oder von den Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, einige auch persönlich kannte und dann so dachte, na, dann machen sie bestimmt mit. Aber die Furcht, dass dann irgendwas rauskommen könnte und die Furcht, dass das dann mit dem eigenen Namen assoziiert wird, kann ich nachvollziehen, dass du das nicht möchtest. Allerdings wäre das ja auch eine einmalige Chance, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, ich übernehme eben Verantwortung, was das Wichtige ist, meiner Meinung nach.
Ja, war das Grasbeispiel vielleicht nicht ganz so förderlich
für
deine Recherche?
Stimmt. Ja. also was mich überrascht hat, war, dass wir so viele anfragen mussten. Was ich aber auch ganz toll fand, wie zum Beispiel Katja Riemann oder Ronja von Rönne, die haben halt überhaupt nicht gezögert. Das war wirklich, bei Katja Riemann war es ein du Katja, ich habe hier so ein Projekt, ich möchte gerne in die eigene Familie, ja, ich bin dabei. Also da war gar kein Zweifel, da wird geguckt, da wird geforscht und...
Aber macht es nicht auch, ich meine, auch wenn du sagst, dass es dich nicht überrascht, macht es nicht auch irgendwie sauer? Also es ist ja, genau darum geht's ja, das Weggucken, was ja irgendwie auch so der rote Faden unserer Gesellschaft ja auch irgendwie ist.
Also wir gucken ja bei sehr vielen Dingen weg.
Ja, deswegen.
Und als Auslandsjournalist war ich an sehr, sehr vielen Orten, an denen ich auf der Welt gemerkt habe, hier wird ganz schön weggeguckt. Deswegen, ich glaube, da bin ich verroht. Mhm. Wenn ich jetzt diesen anderen Beruf, den ich habe, nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich emotionaler sein an der Stelle. Aber also es wird ja ständig weggeguckt. Deswegen bin ich eher da schon so in der Zyniker-Ecke, dass ich dann so denke, so. Ja, naja, überrascht mich jetzt nicht.
Ich finde auch das Weggucken, ich will das jetzt nicht loben, dieses Umdrehen, das ist das, was mich stört.
Mhm.
Zu sagen, also nicht nur zu sagen, also wenn du sagst so, habe ich jetzt gerade nicht die Kapazitäten hinzugucken, sage ich, ja, kriegst kein Schulterklappen von mir, aber dann umdrehen so, ja, aber was, aber eigentlich war doch das und eigentlich bin ich ja das Opfer oder eigentlich war er ja das Opfer, ist so, ah, okay, jetzt beginnt der problematische Teil. Und ich glaube, deswegen fand ich die Gespräche gestern auch nicht negativ. Aber ich habe auch tatsächlich nicht dann gedacht, so die Namen von den Zwangsarbeitern, die stehen ja da.
Ja.
Voll ausgeschrieben. Ich kam gar nicht auf die Idee, ob die mal die Familien angeschrieben haben und gesagt haben, also der war jetzt 4 Jahre hier, wir haben ja jetzt 20 Cent Mindestlohn gerechnet. Also, auf den Gedanken kam ich nicht.
Aber
sie haben einfach, ja, ich frag sie mal.
Und wir können ja mal so, wenn wir dann nochmal, treffen uns nochmal und dann würde ich gerne wissen, haben die einfach mal Entschuldigung gesagt? Das wäre ja das Mindeste, zu sagen, ey,
das
ist so krass, oder?
Glaube ich wirklich nicht, weil sie,
aber du hast
also die Menschen, die das waren, die leben ja jetzt nicht mehr.
Aber die Kinder.
Genau, das ist jetzt der Sohn.
Im Entnazifizierungsprozess sind sie aber ziemlich gut weggekommen.
Ja,
und da haben die Zwangsarbeiter für sie gesprochen. Also wahrscheinlich das schlimmste Moloch gewesen sein.
Nee, war es glaube ich auch
nicht. Nichtsdestotrotz lohnt sich da bestimmt nochmal.
Ist aber total spannend. Ich meine, guck mal, hier sitzen viele Leute am Tisch. Deine Geschichte haben wir noch gar nicht.
Ich weiß da tatsächlich. Nach deiner Doku war ich so direkt der Freundin geschrieben, hey, hast du Bock mal zum Archiv zu gehen? Ich habe Lust da mal nachzuforschen. Aber tatsächlich weiß ich, meine Großeltern wohnen, also Oma und Opa leben nicht mehr, schon lange nicht mehr. Deswegen weiß ich, sehr wenig.
Okay.
Ja.
Aber mit Sicherheit ist da auch was zu finden.
Absolut.
Hier sitzen 4 Leute am Tisch, die eigentlich, alle 4 können Geschichten erzählen. Und alle, und wahrscheinlich die 2 Kameramänner da hinten, könnten, wenn wir die mit an den Tisch ranholen würden, auch spannende Geschichten über ihre Familien erzählen und wie sie das bewegt und bedeutet. Und ich glaube, es ist so krass, oder? Ich meine, wir haben 81 Millionen Menschen, na gut, nicht alle davon können die Geschichte erzählen, aber auf jeden Fall eine Menge Menschen, die irgendeine Verbindung haben miteinander.
Ja. Ich fand zum Beispiel auch noch krass in deiner Doku, also es waren ja mehrere Schockermomente, nenne ich sie mal, aber unter anderem fand ich den Part krass, dass die Oma ja, die schizophren war, systematisch, genau, ja, dass die systematisch ausgehungert wurde aufgrund von ihrer Schizophrenie. Und dass Menschen, die psychisch krank waren, einfach nicht lebensfähig galten. Und das fand ich einfach. Du hast dich ja dann der Frage gestellt, gab es eine Strafverfolgung für die Täter? Was war da die Antwort drauf?
Nee. Es gab Verfolgung, es gab die Nürnberger Prozesse, die wir ja alle kennen, aber in dem Fall war es das Schicksal, beziehungsweise ich glaube, der Leiter dieses Krankenhauses hat sich suizidiert später, und jetzt weiß man nicht, ob er es aufgrund dessen, dass er es nicht ertragen hat oder weil er der Schuld entfliehen wollte, weil er nicht verurteilt werden wollte, aber alle Mitarbeitenden, alle die Krankenschwestern, Pfleger, die dieses da einfach mitgemacht haben, die sind eben nicht verurteilt worden. Und es ist interessant zu beobachten, da kannst du auch sehen, wie weit es reicht. Da sollte eine Gedenkplakette aufgehängt werden an diesem Krankenhaus. Und die Bewohner dieses Dorfs haben sich darüber beschwert, weil ja eben die Bewohner dieses Dorfs die Enkel und Töchter und Söhne dieser Mitarbeitenden sind. Also du siehst, man möchte da lieber auch weiter die Augen verschließen vor.
Und was würdest du sagen, was macht das so, was sagt das über die Nachkriegszeit aus, dass wir die Bereitschaft, Konsequenzen zu tragen?
Also ganz brutal würde ich da Michael Friedmann folgen und sagen, dass wir da, also wir können noch so viel aufarbeiten, noch so viele Dokumentationen machen, noch so viel mutig in Archive reingehen und gucken und Fragen stellen. Wenn wir nicht verstehen, dass, das ist ganz schwer zu erklären, wir müssen verstehen, dass die Sache nicht abgeschlossen ist, dass es nie zu Ende sein wird, dass man nie genug darüber gesprochen hat, weil die Opfer auch Kinder haben, weil die Menschen, die Familien, die überlebt haben, und das trägt sich immer und immer weiter. Also es ist nicht 1945 zu Ende gewesen, dieses Leid und diese Schuld, sondern es ist, oder die Verantwortung eben, sondern es ist nie vorbei. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was man daran verstehen kann, dass so eine Tat nie verjährt.
Ja, ich finde, man kann es ja sogar loslösen von den eigenen Verwandten und einfach nur, um zu sagen, so schnell kann die Situation kippen. Das waren Menschen wie du und ich, aber die Situation ist gekippt, und zwar in einer rasanten Geschwindigkeit, die wir jetzt ja im Blick über den großen Teich beobachten.
Ich kann, also, entschuldige, dass ich unterbreche.
Das ist so erschreckend. Und also ich hatte neulich so einen Schlüsselmoment mit meiner Tochter vor der Schule. Das ist ein Stolperstein. Und dann hat sie mich gefragt, was das ist, und dann habe ich ihr das erklärt, und da stand dann auch ermordet in Auschwitz und so, und dann hat sie mich gefragt, und dann habe ich ihr erzählt, habe ihr von den Juden erzählt, und ihre Reaktion war dann, sie ist 8 Jahre alt, oh Gott sei Dank sind wir keine Juden, Mama. Und ich war so erschrocken über diesen Satz, das ist halt kindliche Logik, ne? Und dann habe ich ihr erstmal versucht zu erklären, dass das jedem von uns passieren kann, ungeachtet unserer Herkunft, und wie so eine, versucht kindgerecht zu sagen, wie so eine politische Dynamik ist. Und dann hat sie mich, das beschäftigt sie total. Wir sprechen da jetzt ganz oft drüber, und habe ich mich auch gefragt, war das jetzt zu früh? Aber es war halt dieser Stolperstein da, und Gott sei Dank war er da. Und das können wir vielleicht noch so mitnehmen, das Sensibilisieren kann nicht früh genug passieren. Aber ich war auch wirklich ratlos, weil ich dachte, ich hatte kein Handbuch an der Hand. Wie sage ich denn jetzt einem kleinen Kind? Und da dürfen wir nie aufhören, jetzt in Schulbildung zu investieren und zu sagen, jetzt reicht's. Ne? Ja. Auch nicht erst in unserem Alter dann anfangen, in die Archive zu gehen, sondern ich glaube, das war echt ein...
Aber der wichtige Punkt, den du gemacht hast, ist, das kann halt einfach immer wieder passieren. Das ist nicht vorbei. Und also ich habe jetzt letztes Jahr, ich glaube, 8 Wochen in den USA recherchiert für 2 Filme. Und ich war live dabei. Also ich konnte das richtig beobachten, wie aus diesen Zollbeamten plötzlich ein politisches Instrument wird. Also was jetzt diese ISIS-Beamten sind. Ich war in dieser New Yorker Zentrale, wurde von denen bedroht. Journalisten, die sich zu mir gestellt haben, meinte so, ey, mach mal hier keinen Stress. Da wurde ich dann richtig sauer, dass die mich da bedrohen und mich in meiner Pressefreiheit einengen wollten. Und die meinten, ey, wenn du den nur antippst, aus Versehen mit deinem Ellbogen, dann wirst du aus diesem Land ausgewiesen. Das ist schon anderen Journalisten passiert. Und wir dürfen hier nicht mehr hin und dürfen nicht mehr aus diesem Gerichtsgebäude von ICE berichten, wo eben diese Menschen verurteilt werden, um ausgewiesen zu werden. Und ich war auch in El Salvador letztes Jahr und habe diese Gefängnisse gesehen, wohin sie ausgewiesen werden. Und das ist furchtbar. Es wiederholt sich. So, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Zynismus, der da langsam kommt. Ich war eben auch in Syrien vor diesen Gefängnissen, die wirklich, ich vergleiche es nicht mit Konzentrationslagern, aber die Bedingung furchtbar ist für Menschen. Hunderttausende gestorben, und hat sich einfach wiederholt. Und wir haben, werden auch dort wieder Mahnmale bauen und es wird sich trotzdem wiederholen. So, deswegen ist es nie vorbei.
Würdest du sagen, dass das so deine, ich nenne es mal Überlebensstrategie ist, Zynismus?
Nee. Das wäre furchtbar, wenn Zynismus meine Überlebensstrategie ist. Meine Überlebensstrategie ist, dass ich in Therapie gehe. Also muss man einfach so sagen, dass man sowas nur verarbeiten kann, wenn man das therapeutisch aufarbeitet. Ein extrem gesundes soziales Umfeld habe ich. Ich habe glücklicherweise sehr viele Hobbys und liebe Insekten zum Beispiel. Sammle sehr viele Insekten, um mich abzulenken von den Grausamkeiten der Welt. Also ich habe verschiedenste Strategien, um damit umzugehen. Aber Zynismus wäre die schlechteste.
Okay.
Aber manchmal so in kleinen Runden, da hilft es auch einfach nur zu sagen, ja, es wiederholt sich eh alles.
In der Doku kamen ja auch noch, ich sag mal, Überraschungen. Also Dinge, die dir damals ein bisschen anders erzählt worden sind. Wie bist du damit umgegangen?
Also mein Umfeld war überrascht, wie gut ich damit umgegangen bin. Und ich denke darüber seitdem auch nach, warum mich das nicht so schockiert hat. Weil ich glaube, also meine Großmutter hat mir einiges verheimlicht bezüglich meines Urgroßvaters, ihres Vaters und auch ihrer eigenen Rolle in der DDR als Mitarbeiterin der Staatssicherheit, als Auslandsagentin. Und ich fand das eigentlich immer ganz cool, dass meine Oma halt im Ausland spioniert hat. Ich fand das einfach, fand ich irgendwie aufregend. Und ich glaube, ich nehme das so hin oder ich habe so reagiert, so unüberrascht, weil ich das irgendwie auch verstehen kann. Also warum sollte sie dem renitenten, nervigen Enkel alles erzählen? So, ich meine, unsere Urgroßeltern und Großeltern haben es ja auch nicht gemacht. So, also warum, es ist ja eher normal, nicht zu erzählen, als alles zu erzählen. Deswegen war ich, glaube ich, nicht überrascht, als dass dann eben Neuigkeiten rauskamen, andere Dinge rauskamen, wie zum Beispiel, dass ich mehr Verwandte habe als gedacht. Das fand ich zum Beispiel am krassesten. Aber irgendwie kann ich sie verstehen.
Mhm. Und gab es mal Momente, dass du dachtest, boah, okay, hier reicht's, viel mehr möchte ich darüber doch nicht
wissen? Nee, nie. Also es gab Momente des Ekels bezüglich meines Urgroßvaters, aber wir haben ja sehr viel rausbekommen und ich hätte noch weiter geforscht. Es gab nie Momente, wo ich gesagt habe, so davor schäme ich mich oder davor gräme ich mich so.
Was war der Ekelmoment?
Der Beruf meines Urgroßvaters. Also, du musst dir vorstellen, ich war jahrelang immer auf Partys der gesagt hat, so, ich komme aus einer guten Familie. Ich bin Widerstandskämpfer in der Familie, irgendwie so, ich habe einen armenischen Großvater, der sowieso, der kann gar nichts damit zu tun haben. Und plötzlich kommt raus, dass ich einen Urgroßvater habe, beziehungsweise der Erzeuger meiner wirklich über alles geliebten Oma, die großes Vorbild in meinem Leben, ist ein richtiges Schwein. Und war einer von diesen Drecksäulen, die richtig mitgemacht haben, die sich nicht mal Mühe gegeben haben, irgendwie sich dagegen zu wehren, die nicht wie zum Beispiel, Katharina, dein Opa gesagt haben, so, ja, ich bin jetzt hier an dieser Front, ich möchte hier aber eigentlich gar nicht sein. Nee, der hat eben die Hugo Boss SS-Uniform angezogen, mein Urgroßvater. Und das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und damit bist du in meinem Wertekompass, in meiner Wertewelt, auch wenn du mein Urgroßvater bist, ein Dreckschwein. So, und das ist einfach das Gefühl, was dabei entsteht.
Und siehst du die Zukunft jetzt seit deiner Doku irgendwie mit anderen Augen?
Nicht erst seit meiner Doku.
Mhm.
Das ist, also ich blicke, jetzt kommt ja wieder der kleine Zyniker raus an der Stelle, ich blicke schon eher kritisch auf dem, so wie wir uns gesellschaftlich entwickeln, wie wir miteinander alle umgehen, wie wir miteinander reden, wie leicht wir dazu, also auch wir vier, die hier sitzen als Journalisten und Journalistinnen, wie schnell wir Schuldige für irgendetwas ausmachen, ohne darüber nachzudenken, was das für Konsequenzen hat. Deswegen sehe ich da eher kritisch auf das, was kommt. Wir können ja mal gucken dieses Jahr in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern.
Yeah.
Ja.
Laura, also wir sind ja jetzt immer mal wieder auch auf das Thema gekommen, dass wir Parallelen sehen. Was würdest du sagen? Was sind so die Parallelen von früher zu heute?
Ich bleibe jetzt mal bei dem Thema Nutznießer. Dass da jetzt, glaube ich, schon viel gleich ist. Deswegen mache ich jetzt meiner Familie gar keinen Vorwurf darüber, dass sie Nutznießer waren, weil ich mir denke, boah, so, wer bin ich, sie dafür anzukreiden, aber auch so, boah, ich will jetzt gerade echt nicht in Sachsen, der Provinz, alleine als irgendwie türkische Frau sein. Also möchte ich wirklich, also ich will da ja schon nicht sein. So, aber und da dann aufzustehen und zu sagen, also in einem Umfeld, das ja tendenziell feindlich und auch körperlich feindlich sogar schon gegenübersteht, da dann aufzustehen und zu sagen, nee, stopp, das ist hier einfach so nicht falsch, nicht richtig, mhm, und auch deine körperliche Sicherheit dafür eben einfach zu riskieren. Und da sehe ich gerade schon Parallelen, denke mir, wir sind wieder an einem Punkt, wo es wirklich ist, wichtig ist, aufzustehen, von als Gesellschaft und dann eben auch als Individuum. Und das wäre aber schon auch wieder ein Punkt, an dem das echt schwierig ist und ich nachvollziehen kann, warum das schwierig ist.
Ja, aber du hast vollkommen recht, diese Frühwarnsysteme sind schon längst überwunden. Also Frühwarnsysteme waren Solingen, das waren die Angriffe irgendwie in Rostock auf die Geflüchtetenheime. Das sind die Frühwarnsysteme. Und jetzt sind wir wirklich so full-blown mittendrin, weil jetzt eben der nicht irgendwie orientierungslose Jugendliche sich dafür entscheiden, eine Bomberjacke anzuziehen und auf die Straße zu gehen und zu morden, sondern es entscheiden sich irgendwie Menschen, die mittelständisch sind, die AfD zu wählen, weil es bequem ist. Und deswegen halte ich das für so, also wir sind mittendrin.
Warum hast du dich für den Titel German Guilt entschieden?
Das sind die klassischen Geschichten von der Arbeitstitel wird der richtige Titel. Wir hatten es am Anfang an so genannt. Und es war dann immer so, hieß dann einfach so, ich glaube, das war wegen, weil wir so Anfragen gestellt hatten und wir wollten nicht sofort mit deutscher Schuld. So, wir wollten es dann so ein bisschen so soften. Das ist eben, dann haben wir es immer German Guilt einfach so intern genannt. Und irgendwie ist es dann so vom Arbeitstitel zum Sendungstitel geworden. Das haben wir auch letzte Woche in der Redaktion haben wir es besprochen. So, warum haben wir es jetzt eigentlich nochmal German Guilt genannt und nicht einen deutschen Titel dem gewählt? Weil ich finde ja auch, deutsche Schuld ist ja als Titel, obwohl es ist dann auch wieder so eine Backpfeife. Da siehst du, da sind wir auch so ein bisschen vorsichtiger. Wie kriegt man das hin, dass du die Leute das dann auch konsumieren und dass du sie nicht gleich abschreckst? Es wurde sich auf jeden Fall auch darüber in der Berichterstattung darüber beschwert, dass wir es mit einem englischen Titel versehen haben. Die NZZ hat spekuliert, das fand ich ganz interessant, dass wir German Guilt genommen haben, weil sie es bezieht auf diese Claims der Gaza-Demonstration, wo ja gesagt wurde, Free Palestine from German Guilt. Mhm. Da wurde dann sozusagen dieses, nur weil wir das gemacht haben, dürfen wir jetzt theoretisch nicht auf den Gaza-Demos sein. Deswegen, also es war dann so ein Quote.
Das wäre fürs frische ZDF-Publikum so ein englischer Titel.
Ne, oder so. Also die Wahrheit ist, der Arbeitstitel wurde der Sendungstitel und keiner hat so richtig gemerkt.
Und an wen richtet sich dieses Guilt?
Deutsche Schuld? Mhm. Das ist ja ein Fragezeichen. Also das kannst du selbst beantworten. Gute Frage. Das ist so die, richtet sich das an unsere Großeltern und Urgroßeltern oder an uns selbst? Und diese Frage versuchen wir zu beantworten in dieser Sendung. Ich finde, wir haben sie sehr gut beantwortet. Mhm. Das sage ich ganz selbstbewusst.
Und was würdest du Menschen raten, die jetzt Lust haben, da ein bisschen mehr nachzuforschen, vielleicht sogar die eigenen Großeltern zu fragen, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen Respekt oder vielleicht sogar Angst davor haben? Wie kann ich da einen guten Einstieg finden?
Einfach keine Angst haben. Es kann nichts mehr passieren. Du hast es ja bewiesen, dass du einfach anrufen, fragst, du hast sozusagen einfach geforscht und nachgeguckt. Ich habe einfach nachgeguckt. Also selbst wenn du das Furchtbarste rausfindest, wie in meinem Fall, das Leben geht weiter, du kannst damit umgehen, du kannst davon nur positiv lernen und partizipieren, finde ich. Deswegen einfach loslegen. Und die Archive in Deutschland machen es einem ja echt leicht. Also so, das ist wirklich, also was Deutschland wirklich im Vergleich zum Rest der Welt extrem gut kann, ist seine Archive seiner Bevölkerung zugänglich machen. Und deswegen einfach hingehen und da reicht wirklich Name und Geburtsdatum. Das reicht, mehr braucht man nicht. Und da fasst du dich, ne, mit diesen ganzen DSGVO und so, hier muss ich irgendwie Cookies akzeptieren, damit ich irgendwie dann Webs auch, ich gehe einfach mal ins Archiv und hole mir alles über meinen Opa. Ja.
Und meine letzte Frage, was wünschst du dir, was den Leuten hängen bleibt, wenn sie deine Doku schauen? Ein Gefühl, ein Gedanke, ein Impuls?
Das, was ich gerade gesagt habe, dass du einfach keine Angst davor haben musst. Das ist, glaube ich, das, was mir wichtig ist. Wenn das hängen bleibt bei der Geschichte von Katja, Ronja und mir, dass es nichts gibt, wovor du dich fürchten musst, sondern nur Dinge gibt, die dich wirklich weiterbringen werden in deinem Leben.
Danke. Also es gibt Gespräche, die beendet man nicht einfach, man nimmt sie noch mit, weil sie nachhallen. Und ich würde sagen, das Gespräch heute ist so eins davon. Thilo, danke, dass du dich unserer Geschichte gestellt hast. Katharina und Laura, danke euch auch, dass ihr mitgegangen seid und eingeordnet habt. Und an Sie da draußen, wenn Sie das auch wütend macht, sprachlos und drückendes Gefühl im Brustkorb. Ich kann das verstehen, aber ich glaube, gerade da ist der Ansatz nicht wegzuschauen, sondern einfach, das ist das Gefühl, es kommt an. Vielen, vielen Dank. German Guild läuft im ZDF. Schauen Sie da unbedingt mal rein. Und vielleicht ist jetzt die wichtigste Frage nicht, was genau bedeutet das für mich damals, sondern was machen wir heute daraus? Und das war Mein Leben und ich. Ich hoffe, dass Sie auch zu einer neuen Folge wieder einschalten.